Also ich habe mit einem sehr warmen Tag gerechnet. Momentan finde ich es hier drin noch halbwegs akzeptabel, aber ich saß eben am Fenster. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du hast schon fleißig gefächelt. Ja, das macht natürlich auch nochmal ein bisschen Wärme. Genau. Weil ich heute mit einem recht warmen Tag und relativ unangenehmer Atmosphäre im Raum gerechnet habe, wollte ich ein Thema ansprechen, das eher nicht so kompliziert ist, nicht sehr tiefgehend, wo wir uns jetzt nicht groß anstrengen müssen gedanklich, sondern wo man vielleicht einfach 10 kleine Teile hat, die man mit einer knackigen Überschrift versieht und ich verrate keine Neuigkeiten, weil wer den Zettel auf seinem Platz gefunden hat, weiß, worum es geht, hat auch schon die 10 Teile identifiziert, die auch von 1 bis 10 lustigerweise durchnummeriert sind. Also mein Ziel ist heute, nichts Kompliziertes zu machen, und ich denke, dass ich auch kaum etwas Neues sagen werde. Dass alles irgendwie bekannt ist von dem, was ich anspreche. Deswegen soll diese Predigt auch weniger informieren, sondern eher motivieren. Weniger informieren, sondern motivieren. Oder ermutigen oder ermuntern, eine bei vielen immer wieder mal brachliegende Sache zu reanimieren. Also ich bin heute euer Defilibrator, laden auf 300 und weg. Und dann kriegt etwas, was schon längst da ist, euer Herz nochmal einen neuen Schlag, und dann geht es vielleicht mit dem Gebetsleben weiter. Und bei wem das Gebetsleben schon top ist, wunderbar. Kannst gerne nachher ergänzen, was ich vergessen habe. Es ist tatsächlich so, dass ich 3 Millionen Sachen zum Gebet nicht sagen werde. Wohl wissend, dass klügere Leute als ich dicke Bücher darüber geschrieben haben. Und wer die lesen will, wunderbar, es gibt Seminare. Man kann eine ganze Woche zum Thema Gebet belegen. Benedikt Peters füllt das auch sicherlich mit wahnsinnig guten Inhalten. Das Erschreckende nur ist immer, dass selbst wenn du die Bücher gelesen hast oder so ein Seminar besucht hast, irgendwann in deinem Leben kommst du an den Punkt, dass das reines Wissen ist, aber nicht deine Praxis. Und deswegen dachte ich, kriegt ihr auch so einen kleinen Zettel, den kann man ja irgendwo parken, in einem schönen Ordner zu Hause oder vielleicht in der Bibel gefaltet. Und dann nach ein paar Jahren, wenn man merkt, jetzt bin ich gerade in so einem Gebetsloch gelandet, weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, dann holst du dir den Zettel raus und vielleicht gibt dir der eine oder andere Punkt nochmal neuen Mut. Der Predigtitel ist euch bekannt, Herr, lass mich ein Beter werden. Und ich bin persönlich gespannt, wie es heute läuft, weil ich eine komplett neue Technik ausprobiere und gerade bei den Folien bin ich gespannt, die wurden automatisch generiert. Schauen wir mal, wie das wird. Die Zettel, den ihr habt, ist für euch gedacht. Macht euch Notizen, sofern ihr einen Tisch vor euch habt, habt ihr es ein bisschen leichter als die, die hier vorne auf den billigen Plätzen sitzen müssen. Und ich habe auch ein paar Lücken eingebaut, werde hoffentlich immer dran denken, euch auch zu sagen, wo die Lücke, mit welchem Wort sie zu füllen ist. Fragt gegebenenfalls nach, falls ich es vergesse. Wenn ich diese Überschrift hier vorne dran werfe und wenn ich meine Predigt so titele, dann will ich eins garantiert nicht, Druck machen. Ich will auch kein schlechtes Gewissen auslösen. Und so sind auch meine 10 Punkte überhaupt nicht ausgewählt, sondern wenn ihr euch ganz kurz mal die Überschriften anguckt, merkt ihr, dass sie alle mit einem gewissen festen Anfang anfangen, lass dich ermutigen oder sei ermutigt oder sei ermuntert, was für mich sehr nah beieinander ist, beide Wörter. Ich möchte euch einfach ermuntern, das Leichteste von der Welt zu tun, nämlich zu beten. Sei ermutigt. Jesus weiß, dass wir mit treuem Gebet Probleme haben. Wenn du also jetzt gerade in so einem Gebetsloch steckst und sagst, ja, da oben ist irgendwo so ein helles Licht und das ist mein Gebetsleben, aber um mich herum ist gerade halt nicht so aufregend. Jesus wusste das schon. Schon vor 2000 Jahren. Wenn ihr wollt, schlagt ihr in eurer Bibel Lukas 18 auf. Den Text, den ich vorlese, ich lese bewusst aus unterschiedlichen Bibelübersetzungen, den habe ich vorne dran stehen. Aber wer seine eigene Bibel dabei hat, bitte aufschlagen, Buntstifte rausholen, Wichtiges markieren. Am besten gleich das ganze Lukas-Evangelium. Da ist die Rede von Jesus und da heißt es, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre.
Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Haben wir schon gehört, das Gleichnis. Nichts Neues. Theologie für Optiker jetzt. Warum erzählte der Herr Jesus dieses Gleichnis vom ungerechten Richter? Warum erzählte er dieses Gleichnis? Mach ich mit jedem, der hier vorbeirennt. Das war keine rhetorische Frage. Theologie für Optiker heißt, die Lösung steht im Text und es hilft, wenn man vorne anfängt. Wenn ihr bei Vers 2 angekommen seid, habt ihr es übersprungen.
Wir sollen nicht nachlassen. Mhm.
Dass sie nicht ermatten sollten, du hast eine andere Übersetzung vermutlich, da steht nachlassen.
Ja, die neue Luther, die
okay, genau. Also je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, hier oben ist es, dass sie nicht ermatten sollten. Also im Gebet kann man ermatten. Und weil der Herr Jesus das weiß, dass wir Menschen im Gebet ermatten, das ist das, was ich mit dem Gebetsloch gerade beschrieb, weil er das weiß, erzählt er ein Gleichnis. Das heißt aber für uns erstmal, der Herr Jesus kennt die menschliche Problematik, dass wir im Gebet ermatten. Dass wir halt unser Gebetsleben nicht so treu leben, wie es uns irgendein Prediger von vorne sagt und wie wir es beim Lesen der Bibel ja auch immer wieder merken, dass das eigentlich angebracht wäre. Aber der Jesus ist barmherzig, er weiß es, er ist barmherzig und er sagt dazu etwas. Und das ist erstmal ein Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn du gerade in so einem Loch bist. Jesus weiß, dass du da drin bist. Er hat es geahnt, er hat es gewusst im Vornherein. Und wodurch kann dieses Ermatten, dieses Nachlassen im Gebet, wodurch kann das ausgelöst werden? Wann nur macht dieses Gleichnis Sinn? Wenn ich bete und mein Gebet sofort erhört wird, ermatte ich dann im Gebet? Ich bete und schwupps, ist es da? Ich bete für drei Sachen und schwupps, schwupps, sind drei Sachen da? Mit 10 mache ich das jetzt nicht. Ist das die Situation, wo wir in der Gefahr stehen, zu ermatten? Nein, wenn wir jetzt beten und gleich danach das Erbetene da wäre, würde jeder von uns deutlich motivierter sein zum Beten. Es heißt, jetzt kommt ein Fremdwort, es ist systemimmanent. Es gehört zu der Art, wie Gott diese Welt programmiert hat, dazu, dass wir heute beten und nicht jetzt etwas bekommen. Gott ist nicht der Kaffeeautomat. Oben drücken, und nach 10 bis 30 Sekunden, je nach Maschine, hast du deinen brühheißen Espresso oder Cappuccino oder Latte Macchiato. Sondern es dauert. Es dauert. Und weil es dauert, und Jesus das weiß, dass es dauert, erzählt er das Gleichnis, damit wir nicht ermatten. Das heißt, wenn du deswegen ermattet bist, weil du nicht die Gebetserhörung in der Menge oder Geschwindigkeit bekommst, wie du sie erhoffst, und was ja auch normal ist, wir beten ja mit der Hoffnung, dass der Herr sofort einschreitet. Ist der Arm des Herrn zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Ja? Aber das ist das System Gottes, dass er das Schreien und das Flehen seiner Leute hört, aber nicht in dieser Minute erfüllt. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Lest zum Beispiel die Hebräer in Ägypten, wie sie schreien, was mit ihren Jungs da, den neugeborenen Jungs getan wird. Und sie schreien zu Gott. Und Gott sagt, ich habe euer Schreien, ich habe euer Flehen gehört. Und dann kommt die Lösung. Und wie heißt die Lösung? Ein kleiner Junge in einem Schilfkörbchen, Mose, der dann 80 Jahre später, tatsächlich die Hebräer aus dieser Situation herausführt. Das ist schon ziemlich krass. So ist unser Gott, so offenbart er sich in der Schrift. Und weil es so ist, dass wir schreien und Gott nicht sofort hört, besteht die Gefahr, dass wir ermatten. Und der Herr Jesus sagt, Leute, der Herr hat euch lieb. Wenn so ein ungerechter Richter handeln wird, weil er nicht möchte, dass ihm der Bittende ins Gesicht fährt, wie viel mehr wird ein liebender Vater sich bemühen, die Sachen so schnell auszuführen, ohne Verzug auszuführen. Aber Gott weiß halt mehr Punkte als nur wir, die wir beten. Und deswegen dauern manchmal Dinge etwas länger. Zweite Ermutigung. Beten kann gelernt werden. Wenn du sagst, mein Problem ist nicht das Ermattet sein, sondern ich habe eigentlich ehrlich gesagt noch nie richtig gelernt, wie man betet. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich höre da den Christian in der Gemeinde beten, ich höre Jörg in der Gemeinde beten und Ansgar und andere, aber irgendwie, ich kann es nicht. Und die Ermutigung ist, das kann man aber lernen. Es ist nicht, ich hab's oder ich hab's nicht. Wie manche Leute musikalisch sind und wir nur dastehen und sagen, wow, könnte ich nie. Sondern beten kann man lernen. Beweis? Lukas 11. Die Verse 1 bis 2. Und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und da endet auch schon dieses Vaterunser, was wir in einer deutlich längeren Fassung kennen, wenn wir ein Vaterunser kennen. Wir kommen gleich nochmal drauf. Worauf ich hier hinweisen will, und mein Punkt ist nicht eine komplette Theologie des Gebetes darzustellen, sondern ich will euch ermutigen. Die Jünger hatten keinen blassen Schimmer, wie man betet. Sie wussten nur, Johannes hat seinen Jungs beigebracht, wie man betet. Mach du, Herr, es bitte mit uns genauso. Also wenn du sagst, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man so richtig betet, gerade die jüngeren Kaliber hier, wobei das kein Lebensalterthema ist, das kriegen auch manche Älteren noch hin, zu sagen, ich weiß nicht, wie man betet, dann schäm dich dessen nicht, sondern mach es wie die Jünger. Geh zu Jesus und sag, Herr, bring es mir bei. Ich will es lernen. Dieses, ja, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, ich kann das alles nicht. Denn dann wirst du auch nichts lernen. So wirst du kein Fußballer, so wirst du kein Klavierspieler, so wirst du kein Mathematikprofessor. Also, ermutigend ist, dass die Jünger keine Ahnung haben, wie man beten soll. Ahnung ist das Wort, was fehlt in der Linie dort. Sie haben keine Ahnung, wie man beten soll. Und was ich schön finde, ist, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt nicht, ach Tamaris, weißt du denn nicht, dass der Vater im Himmel dich lieb hat, du musst einfach nur losplappern? Sagt er nicht, sondern er gibt ihnen ein Mustergebet. Wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Er gibt ihnen ein Mustergebet. Beten kann gelernt werden. Das ist das Wort, was auf der Linie fehlt. Beten kann gelernt werden. Wir kommen gleich nochmal zu dem Vater Unser. Wir kommen nochmal gleich zu dem Thema Mustergebet. Aber der nächste Punkt, sei ermutigt, es kommt nicht auf viele Worte an. Wenn du betest, kommt es nicht auf viele Worte an. Mancher, der denkt, ich habe ja gar nicht so viel zu sagen. Also ich habe da jetzt einen kurzen Punkt und mehr weiß ich nicht. Und deswegen betet er nicht. Wir gucken uns aber gleich Matthäus 6, Vers 7 an. Da heißt es, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Gott erhört ein Gebet nicht wegen der vielen verwendeten Wörter. Das Wort nicht, oder erhört kommt auf die Linie. Gott erhört ein Gebet aber nicht wegen der vielen Worte. Also wenn du sagst, ich habe zu wenig Wörter, okay, dann sag die Wörter, die du hast. Es kommt nicht auf ganz viele Wörter an. Wenn es darum geht, bist du eher in der Chance, das den Nationen nachzumachen, den Ungläubigen nachzumachen, viel reden und irgendjemanden Grund und Boden quatschen. Du hast nur wenig zu sagen? Gut, dann sag das Wenige, was auf deinem Herzen ist. Und dann sag nicht gleich Amen. Oder Ende der Durchsage, wie Schlunz das nennt. Sondern dann bleib einfach mal ein paar Sekunden oder ein paar Minuten in diesem Nichtssagen. Bei dir schlägt keine Abschaltautomatik zu, wie bei einem Anrufbeantworter. Habt ihr schon mal einen Anrufbeantworter angerufen, was gesprochen und dann einfach mal eine Zeit lang nichts gesagt? Irgendwann denkt das Ding, ihr habt aufgelegt und schneidet die Leitung durch. So ist es bei Gott nicht. Wenn du 2 Minuten schweigst vor ihm, macht es dann nicht piep, piep, piep am Ende. Und wenn dir in diesen 2 Minuten du dir vornimmst, vielleicht habe ich ja noch einen anderen kleinen Gedanken, den ich Gott sagen möchte, dann sagst du diesen kleinen Gedanken. Dann wartest du wieder. Und dann kommt vielleicht irgendwann wieder ein kleiner Gedanke. Keine Abschaltautomatik beendet dein Gebet, bloß weil du einige Zeit nachsinnst, was du Gott noch sagen kannst.
Und du merkst, es ist gar nicht so ein Problem auf Gottes Seite, sondern dass du selbst dich gehetzt fühlst, innerhalb eines Zeitabschnittes irgendetwas zu erbringen, irgendeine Leistung zu bringen. Nimm dir Ruhe dafür. Denk nicht schon an die Sachen, die danach anstehen. Schau nicht auf dein Handy, was WhatsAppt oder Simst oder sonst irgendwas. Sondern erfreue dich einfach mal, dass du zu Gott reden kannst. Sei ebenfalls ermutigt, dass es nicht auf den Wohlklang deiner Formulierungen oder die Klugheit der von dir geäußerten Gedanken ankommt. In der Bibel und auch bei uns in der Gemeinde gibt es Menschen, die wohlklingende Gebete sprechen. Also Subjekt, Prädikat, Objekt, alles in der richtigen Reihenfolge, vollständige Sätze, Infinitivkonstruktion, enden perfekt. Vielleicht auch ein rhetorischer Aufbau, vielleicht sogar mit Alliterationen versehen und du sagst, was ist das? Manch einer sagt, so klug wie X oder Y kann ich nicht beten. Und zieht sich beschämt zurück. Und ich möchte ermutigen, nö, komm wieder raus aus deiner Ecke und bete. Matthäus 6, 5, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gerne in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn wir etwas um der Menschen willen tun, dann ist ihre Anerkennung genau das, was wir bekommen werden. Mehr gibt's danach nicht. Wenn wir etwas um der Leute willen tun, dann wird es neben der menschlichen Anerkennung und Hochachtung nichts bewirken. Das Wort nichts kommt auf die Linie. Wenn du hier sitzt und sagst, ich muss so gut formulieren wie, dann hast du den völlig falschen Adressaten deines Gebets vor Augen. Dann betest du nämlich nicht Vater unser, der du bist im Himmel, sondern Gemeinde, die du sitzt um mich herum. Und die ist in der Regel ziemlich ohnmächtig und kann dein Gebet nicht erhören. Wir beten zu Gott, dem Meister der Rhetorik, was sein Geist geschrieben hat. Guckt euch Psalm 119 an im Hebräischen, wie wunderbar kunstvoll das gemacht ist. Guckt euch andere Stellen an. Das toppen wir hier, Jungs, nie. Und wir melden es auch nicht. Von daher, weil wir sagen, wir beten zu dem, bei dem jede unsere Rhetorik am Ende lächerlich ist, strecken wir uns danach bitte gar nicht erst aus. Stattdessen glauben wir an Gott, von dem gesagt ist in Römer 8, 26, 27, in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an. Schwachheit. Die Bibel bezeichnet uns als schwach. Und jemand, der im Gebetsloch liegt oder sitzt oder steht, wird das zugeben. Ich bin schwach. Der nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Yes! Das ist mein Text. Ich weiß nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für einen, mit er ist der Geist Gottes, der Heilige Geist gemeint, er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Für mich ist das der Dolmetschervers. Ja, Silvia, mit dem Deutschen, du redest gut Deutsch, aber so perfekt ist es nicht. Genau. Ja, und stell dir mal vor, du hättest da so einen, der, dem du einfach reden kannst, wie du möchtest, und der dann im perfekten Deutsch alles übersetzt. Und das jetzt auf der Ebene hoch zu Gott. Das macht der Heilige Geist. Du stammelst, oben kommt ein Wohlgeruch an. Du baust völlige Grammatikfehler ein, wo es jedem anderen die Haare nach oben, also uns beiden Deutschfreaks, ja, wo sich die Haare kräuseln, vielleicht bei dem einen oder anderen Satz, den ihr sagt. Und vor Gott kommt ein Duft an. Weil der Heilige Geist unser unfähiges Gebet verwandelt. Das ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes. Gott kümmert sich darum, dass unser Gebet an Gott wohlklingend ist. Ich meine, das kriegen wir alleine hin. Aber er macht's. Sei ermutigt, Gott dem Heiligen Geist in dir zu vertrauen. Ich möchte eine kleine Geschichte vorlesen, die dich zu dem einfachsten Gebet ermutigen soll. Ein kleiner Knabe hütete eines Sonntagmorgens seine Schafe. Die Kirchenglocken riefen zum Gottesdienst und die Leute gingen übers Feld. Als in diesem kleinen Burschen der Wunsch aufkam, ebenfalls zu Gott zu beten. Aber was vermochte er zu sagen? Er hatte nie ein Gebet gelernt. So kniete er nieder und begann,
das Alphabet aufzusagen. A, B, C und so weiter bis Z. Ein Gentleman kam zufällig auf der anderen Heckenseite vorbei und hörte die Knabenstimme. Er schaute durch das Gebüsch und sah den kleinen Burschen mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen kniend sagen, A, B, C. Was tust du da, kleiner Mann? Bitte, Herr, ich war am Beten. Aber wozu sagst du Buchstaben auf? Nun, ich kannte kein einziges Gebet. Ich fühlte nur, dass ich Gott bitten wollte, sich um mich zu kümmern, damit ich mich um meine Schafe kümmern kann. Und so dachte ich, wenn ich alles sagte, was ich wüsste, dann würde er schon irgendwie richtig zusammenfügen zu dem, was ich eigentlich möchte. Gesegnet sei dein Herz, kleiner Mann. Er wird so handeln. Wenn das Herz richtig spricht, dann können die Lippen nichts falsch sagen. John Bunyan formuliert es einmal so, wenn ihr betet, lasst lieber eure Herzen ohne Worte sein, als eure Worte ohne Herz. Das sind Sachen, die ganz bewusst in eurem Paper stehen, weil da muss man 5-mal drüber nachdenken, bis man die Rhetorik verstanden hat, aber da steckt was drin. Kommen wir kurz noch einmal zurück zum Gebet, das der Herr seinen Jüngern vorgibt. Wir hatten ja vorhin gehört, dass die Jünger nicht wussten, wie man betet und sagten, Johannes macht's, kannst du es nicht erst auch beibringen. Und in vielen Kirchen, in landeskirchlichen Gemeinschaften, auch manchen Freikirchen, wird dieses sogenannte Vaterunser regelmäßig gebetet. Meistens so zum Ende des Gottesdienstes auch. Und dann stehen halt alle auf und beten das laut zusammen. Das steht in Matthäus 6, Vers 9 bis 13, aber das, was in den Kirchen gebetet wird, ist nicht unbedingt das Original, was aufgeschrieben wurde. Gerade das Ende des sogenannten Vatersunders, also des landeskirchlichen Gebetes, steht gar nicht in 6, 9 bis 13. Da haben sie sehr späte Schriften benutzt. Aber wie dem auch sei, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. In der Brüderbewegung, zu der wir uns ja irgendwo rechnen, gibt es diese Tradition meines Wissens nicht, dass man dieses Gebet wörtlich betet. Vermutlich möchte diese Tradition verhindern, dass wir denken, wir könnten mit einer Formel etwas bewirken, so wie irgendwelche Hexen ihre Zaubersprüche haben und wenn sie die nur in der rechten Art und Weise ausdrücken, dann wird schon was passieren. Und wenn ich jetzt einfach so ein Gebet runterrattele, dann wird Gott hören. Die Brüderbewegung weiß, dass wir Christen durch Christus eine ganz lebendige Beziehung zu Gott haben, wo wir nicht ein Formular brauchen, nicht einen Vordruck, nicht einen Stempel, sondern wo wir einfach direkt kommen können mit der Art, wie wir reden, mit der Art, wie wir denken, mit den Gefühlen, die wir gerade haben. Ich denke, dass es gut ist, dass die Brüderbewegung betont, dass wir persönlich, dass wir individuell beten dürfen. Das stimmt. Und daran muss erinnert werden. Und das zeigen auch andere Beispiele der Schrift, zu der wir gleich kommen. Und doch kann man bei dem berühmten Pferd bekannterweise auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Denn das, was ich jetzt alles gesagt habe, sagte der Herr Jesus nicht. Ich gebe euch ein Muster, bitte übersetzt das für euch und betet individuell. Nein, er gibt ihnen was? Ein Muster. Das heißt, diese strenge Ablehnung des Betens des Vaters Unsers würde ich persönlich nicht teilen können. Wenn du nicht weißt, wie man beten soll, dann bete dieses Gebet. Nicht die nächsten 40 Jahre. Ich rede von dem Status, wo du es nicht weißt. Dann fang an. Die Jünger wussten nicht, wie man betet. Und Jesus sagt, betet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Und das ist erstmal gut. Damit fängt man an. Und man endet nicht dabei. Aber man fängt damit an. Und dazu möchte ich Mut machen. Schlagt für euch Matthäus 6 auf. Lest die Verse 9 bis 13 durch. Markiert sie, schreibt sie ab, was auch immer. Und fangt damit an zu beten. Denn der Herr gibt da einen super Rahmen vor für das, worum wir normalerweise beten sollten. Und am Anfang bete ich es nach. So wie jeder Azubi die Handgriffe genauso macht, wie es der Meister oder der Lehrmeister vorher gesagt hat. Zuerst machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Und hat er alles immer aufgeschrieben. Und im Rahmen seiner Lehrzeit merkt er irgendwann, oh, Schritt 4 und 5 kann man auch tauschen. Und 4 und 8 kann man tauschen und 7 ist nicht in jedem Fall nötig. Das ist dann die Routine, die ein Mensch in seinem Berufsleben erwirbt und auch beim Beten. Aber wenn wir anfangen Vertrauen wir einfach unserem Lehrmeister, der gesagt hat, du willst beten lernen, dann bete unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Dann beten wir das. Nicht geistlos, nicht einfach nur ablesend, sondern schon drüber nachdenkend. Es anwendend. Und dann wird es dir sehr schnell passieren, was einem unserer ältesten Assistenten in der alten Gemeinde passiert ist, dass er gesagt hat, er möchte dieses Gebet mehr verstehen. Und was hat er gemacht? Er hat das übersetzt, das Gebet. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, hat er übersetzt. Was kann ich denn dazu tun? Ich will deinen Namen in der kommenden Woche heiligen. Oder heute an diesem Tag will ich deinen Namen heiligen. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben und in meinem Umfeld geschieht. Ich will, dass durch mich dazu beigetragen wird, dass dein Reich kommt. Also er hat dieses Formelgebet genommen oder dieses Muster und hat es mehr persönlich genommen. Und das ist total spannend. Dein Wille geschehe durch mich heute. Wow, das ist ein sehr persönliches Gebet. Und wenn du das dann verknüpfst mit dem, was auf deinem Kalender steht für heute, eine wichtige Besprechung, ein schwieriges Gespräch, ein wichtiger Kundentermin oder langeweilige Arbeit am Waschmaschine, ich möchte, dass du verherrlicht wirst durch das, was ich tue. Denn das heißt es, dein Name werde verherrlicht. Ein zweiter Vers, Philipper 2, Vers 3. Doch, da war er. Nee. Okay, ich bin ja schon in der Aktion. Bete für das Richtige. Philipper 2, 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist einer dieser Aua-Verse in der Bibel. Man liest es und sagt, aua. Weil das ist nicht so unser Ding, den anderen höher als uns zu achten. Dann blättern wir schnell in der Konkordanz und finden andere Stellen, wo es heißt, dass wir den anderen genauso achten sollen wie uns. Das kriegen wir vielleicht noch hin, aber hier steht höher. Und diesen Vers mal in die Praxis runtergebrochen, und zwar in die Gebetspraxis, heißt was? Bete nicht nur für dich, sondern mehr für andere. Achte das Wohlergehen des anderen höher als dein eigenes Wohlergehen. Sage nicht, ich habe 10 Minuten zum Gebet Zeit und dafür verwende ich 9 Minuten für mich und 20 Sekunden für die Ehre des Herrn, sondern fang mit Gott an, nimm dir Zeit, um für andere Menschen zu beten, und wenn am Ende noch Zeit ist, bete für dich. Das wäre eine praktische Anwendung dieses Gebetes. Bete für das Richtige. Heißt, schau erstmal weg von dir und nimm dir andere auf deinen Radarschirm. Im laufenden Text heißt es, wendet man diesen Vers auch auf das Gebetsleben an, merkt man, dass man mehr für andere als für sich selbst beten sollte. Habt ihr vermutlich selbst rausgefunden, ne? Ein anderer Weg für das Richtige zu beten ist, indem man abguckt. Man guckt ab. Zum Beispiel die Briefanfänge, insbesondere der paulinischen Briefe, geben gute Anhaltspunkte dafür, wofür man beten kann und dass es das Richtige ist. Es ist klar, wenn jemand einen Verkehrsunfall hatte oder wenn Lissi ins Krankenhaus geht, dann beten wir dafür. Das muss ich niemandem erklären. Aber das wirklich richtige Gebet zeigt uns zum Beispiel der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1, Kapitel 1, Verse 2 und 3. Ich lese hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Also die Christen in Thessalonich. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Für diese drei Dinge beten Paulus und Timotheus. Und ich erspare jedem die Schande, jedem im Raum, wenn ich frage, Hand hoch, wer schon so gebetet hat. Ich glaube, dass wir so nicht beten. Dass wir solche Dinge, vielleicht in Abstrichen, ja, dass wir schon sagen, schön, dass jemand mit Gott läuft und dass jemand sich für die Gemeinde hingibt. Aber dass das so unser Gebetsleitfaden ist, das ist, denke ich, eher selten. Aber das können wir dann in einem späteren Stadium machen. Wir fangen an mit dem Vater Unser, wie es in Matthäus steht, und arbeiten uns dann weiter, indem wir uns angucken, wie andere Leute beten, hier in dem Fall in der Bibel, und überlegen, wie können wir das denn machen? Mein Vorschlag ist, praktiziere doch mal das da. Ein solches Gebet für Leute aus deinem Umfeld, aus deiner Gemeinde, aus deinem beruflichen Umfeld, wenn es da Christen gibt, weil es ist in dem Fall ja ein Gebet für Christen. Bete für Leute in der Gemeinde so Für diese drei Punkte. Überlege, für wen kannst du so beten, für den unermüdlichen Einsatz, den Leute zeigen. Und das sind nicht die Prediger, die vorne im Rampenlicht stehen. Sondern es sind vielleicht genau die Leute, wie wir vorhin schon hörten, die Woche für Woche irgendwelche Bananen und Keksreste zusammenfegen, die irgendwie freundlich versuchen, die Leute aus dem Raum raus zu komplimentieren und die Leute nicken und bleiben stehen. Das ist unermüdlicher Einsatz. Und wenn die Leute ermüden, dann brauchen sie unser Gebet umso mehr. Mach das 2 Wochen lang, dass du einfach mal für dein Umfeld so betest. Dann schnappst du dir nach den 2 Wochen einen anderen Briefanfang. Ja, die Briefanfänge sind immer an den Anfängen der Briefe. Man findet sie recht leicht. Ja? Und guckt einfach, wofür Paulus sagt, dass er betet. Es ist total beeindruckend, dass er sich überhaupt nicht scheut, den Leuten immer zu sagen, ich bete für euch. Und zwar dafür, 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 dafür. Und wenn du einen anderen Briefanfang genommen hast, dann machst du genau das gleiche Spiel. Guckst dir dieses Lob an, versuchst es in dein Gebetsleben zu integrieren. Und dann vermischst du die Gebetsanliegen vom 2. Briefanfang mit dem 1. Und schon hast du einen Fundus, wofür man so alles beten kann. Mach das mal ein paar Wochen. Und mein letzter Tipp zu diesem Abschnitt ist, überwinde die Furcht und nimm an guten Gebetsgemeinschaften teil. Das Wort gut habe ich ganz bewusst eingeführt. An guten Gebetsgemeinschaften teil und lerne, wie andere beten. Ich musste es den harten Weg lernen. Ich habe nie gebetet in der Jugend. Also als ich mich bekehrt habe mit 16, ich habe da nicht gebetet. Wir waren eine Jugendgruppe mit 50, 60 Leuten ungefähr, Freibergstraße damals. Ich habe da nicht gebetet. Da waren Leute wie Walli und Bernhard und so. Nicht nur die Riesen körperlich, sondern auch so geistliche Riesen für mich. Und lass die doch beten. Und dann haben wir irgendwann die Jugend in eine ältere Jugend und jüngere Jugend geteilt. Und bei der jüngeren Jugend hat dann Ulrich Happe, auch so ein Riese und so ein Freak in allem, gesagt, ja, wir wollen jetzt immer nach der Jugend auch unten beten. Wir haben da so einen kleinen Raum und da wollen wir beten. Und jeder ist herzlich eingeladen. Und ich dachte, okay, gehst du mal hin. Es saßen dort 5 Jugendmitarbeiter und ein Teilnehmer. Und ich dachte, okay, jetzt bist du in die Gebetsgemeinschaft gegangen, du kannst dich nicht wirklich mehr verstecken. Und habe ich angefangen zu beten. Habe vermutlich Schluss erzählt, keine Ahnung, hat mir auch keiner danach einen Hals umgedreht deswegen. Geht in Gebetsgemeinschaften, traut euch dort zu beten, geht in kleine Gruppen, da traut man sich eher zu beten, als plötzlich vor der gesamten Gemeinde oder vielleicht sogar den Gottesdienst hier einleitend im Gebet zu begleiten. Und hört zu, wenn die anderen beten. Also Lissy hat Gebetspartnerschaften, ich habe Gebetspartnerschaften und es ist manchmal erstaunlich, wie viel wir aus dem Gebetsleben des anderen mitnehmen für unser Gebetsleben. Hier in der Gemeinde sind wir, ich will nicht sagen formelhaft, das auf keinen Fall, aber es ist immer noch so ein öffentliches Gebet. Da betet man irgendwie eingeschränkt, komprimiert, vielleicht auch in der Wortwahl sehr vorsichtig und zurückhaltend. Aber wenn du in so einer intimeren Gebetsgemeinschaft bist, dann lernst du den Glauben des anderen kennen und das kann dich ganz schön hochziehen. Deswegen versuche, solche guten Gebetsgemeinschaften zu finden. Sei ermuntert, die wichtigste Regel für das Gebet ist, tu es. Vergiss alle anderen neuen Empfehlungen, tu es einfach. In 1. Thessalonicher 5,17 heißt es, betet unablässig. Elberfelder Übersetzung. Oder Neue Bibel heute, hört niemals auf zu beten. Oder Neue Genfer, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist der Bibelvers, der mich erschrecken lässt. Von 0 auf 100 in 8 Sekunden. Eben hat der Typ noch von irgendeinem Loch erzählt, mit Licht ganz oben. Und jetzt soll von gar kein Gebet oder relativ brachliegendem Gebet man unablässig beten. Niemals aufhören und sich nichts, durch nichts vom Gebet abbringen lassen. Ist das ermutigend oder ist das der Druck, von dem du vorhin behauptet hast, Ansgar, dass du ihn nicht machen möchtest? Ich mache Mut damit, weil das nicht das Wort von Paulus oder von Jakobus ist, sondern es ist das Wort des lebendigen Gottes, der uns niemals eine Pflicht auferlegt, die wir nicht erfüllen können. Und mit wir ist nicht die ganze Menschheit gemeint, sondern er auferlegt dir keine Pflicht, die du nicht erfüllen kannst. Geh doch in diesem Vertrauen ran. Mein Chef hat gesagt, ich kann das. Also will ich es probieren. Die wichtigste Regel beim Beten ist, tu es. Leg einfach los. Aber wie soll eine übermüdete Mutter, die nachts keinen erholsamen Schlaf bekam und morgens zwei Gefühle in sich trägt. Das erste Gefühl ist ein bisschen Zorn und Ärger über den Bike, der einfach nicht schlafen will. Und gleichzeitig die Enttäuschung, dass man solche Gefühle in sich trägt, obwohl man sein Kind doch lieb hat. Wie soll so eine Mama Zeit zum Beten finden? Oder wie soll der Erwerbstätige, der vielleicht 10 oder mehr Stunden von zu Hause weg ist, Zeit zum unablässigen Gebet finden? Ich möchte in zwei Richtungen antworten, zwei verschiedene Schienen anbieten und damit ermuntern. Sei ermuntert, der Weg zum Ziel beginnt immer mit dem ersten Schritt. Die Maßgabe ist, unablässig zu beten. Okay, weiß ich nicht, wie es geht, aber dann fang an, mach den ersten Schritt. Fang überhaupt an zu beten. Wer feststellt, dass er mehr Schlaf braucht, muss sich zu Bettgehzeiten definieren. Wer feststellt, er muss mehr Sport machen, muss sich einen Termin in seinen Kalender eintragen, wann er den Sport macht. Dieses fromme in der Ecke sitzen, ich sollte eigentlich mehr Sport treiben. Am besten noch mit Chips und im Fernsehsessel sitzen, ich sollte eigentlich mehr Sport treiben. Das bringt nichts. Ich sollte mehr beten, solange es hier oben im Kopf bleibt, ist es nicht. Sondern schnapp dir deinen Terminkalender, ob in Outlook, also in digitaler Form, in solchen Geräten oder in Papierform oder überhaupt nicht vorhanden. Du hast einen Terminkalender, mindestens im Kopf. Mach dir einen Plan. Nicht den Plan des Predigers, nicht den Plan von irgendwelchen Mentoren, die ihr in der Gemeinde habt, sondern einen Plan, der zu deinem eigenen Leben passt. Ihr findet in eurem Skript einen englischen Satz. 7 days without prayer makes 1 week. Das ist ein total cooles Wortspiel. Für die, die des Englischen nicht vertraut sind, das Wort week heißt normalerweise Woche. 7 Tage ohne Gebet ergeben eine Woche. Aber das Wort steht da anders geschrieben. Und dann heißt dieser Satz nämlich, 7 Tage ohne Gebet machen einen schwach. Finde ich total cool. Ja, vielleicht ist das ein Spruch für eure Wand, für euren Kühlschrank, wo auch immer. Fang an zu beten. Kümmere dich darum, dass es Zeiten in deinem Leben gibt, wo du betest. Und sei bitte ermutigt, du bist geborgen in der Freiheit, die Christus uns bewirkt hat. Wenn wir in die Bibel gucken, haben wir so viele Beispiele, wo Gläubige beten. Wir sehen Leute, die 3-mal am Tag treu beten, egal was der Staat dazu sagt. Wir sehen andere, die die ganze Nacht durchbeten, Daniel und Jesus jetzt als Beispiele. Und wenn man das liest, sagt man, oh wei, wir lesen vom Psalmisten, wie er nachts aufwacht und das Lob des Herrn auf seinen Lippen ist. Und ich merke, ich habe da andere Sachen in meinem Kopf als unbedingt das Lob. Das Schöne ist, wir lesen davon, dass Gläubige das Gebetsleben praktizieren, aber nirgendwo finden wir auch nur eine feste Anweisung, ihr müsst um 7 Uhr beten. Ihr müsst 3-mal in der Woche beten oder Mittwoch, Freitag, 2 Tage vor dem Sabbat, 7 Tage nach dem Sabbat oder irgendwie so. Wir finden da kein Gesetz. Und das ist einerseits so, weil wir Christen frei sind von festgelegten Ritualen. Wir müssen keine Feste mehr einhalten, keine bestimmten Tage hochhalten oder so. Wir sind wirklich frei gemacht in Christus von solchen äußeren Anforderungen, die uns zwingen, etwas zu tun, was wir vielleicht gar nicht schaffen. Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich eben sagte. Eben habe ich dir einen Tipp gegeben, mach du dir einen Termin. Ja, ich rede jetzt davon, ob du verpflichtet bist, einen Termin einzuhalten. Du bist kein guter Christ, weil du 3-mal täglich wie Daniel betest. Und du bist in Gottes Augen nicht weniger wertvoll, wenn du nur alle paar Tage richtige Ruhe fürs Gebet findest. Nicht deine Leistung macht dich, auch deine Gebetsleistung macht dich nicht angenehm vor Gott. Sondern Gott sieht Christus in dir und liebt dich deswegen. Und du suchst dann die Zeit des Gebets. Strecke dich danach aus, deinem liebenden Vater, der dir so viel Liebe entgegenbringt, unabhängig von deiner Vorleistung oder ob deiner Leistung, ihm zu begegnen. Ich genieße seit über einem Jahr das Homeoffice. Ich arbeite also weitestgehend von zu Hause, wenn ich nicht auf Dienstreisen bin. Und was ich besonders genieße, ist, dass so zwischen 13 und 16 Uhr es erst klappert. Da wird nämlich ein Fahrrad durch einen Gang geschoben und gefühlt eine Minute später eins meiner beiden Mädelkinder reinkommt und Papa erstmal in den Arm nimmt und drückt. Und wenn ein bisschen mehr Zeit ist, schwupps, sitzt man auf dem Schoß von Papa und muss erstmal blubbern, was so passiert ist. Und viel kuscheln. Das ist Ausdruck einer Pflicht, die sie erfüllen? Habe ich ihnen das jemals gesagt? Ich erwarte, dass wenn du von der Schule nach Hause kommst, du dich bei mir meldest? Zum Rapport? Oder ist das Ausdruck ihrer Liebe zu mir? Und der Ausdruck, dass sie meine Liebe kennen, dass sie wissen, Papa hat da auch viel zu tun und manchmal ist es dann auch unpassend, wenn ich gerade telefoniere, aber sie wissen grundsätzlich, mein Papa nimmt mich gerne in den Arm oder auf den Schoß. Und so ist es, wenn wir beten. Streck dich nach der Zeit mit dem liebenden Vater im Himmel aus. Sei ermuntert, bete aufrichtig. Aua. Passt das Wort aufrichtig sein mit ermuntert zusammen? Ich denke schon. Da wir beim Gebet zum lebendigen und den auch zu fürchtenden Gott von Himmel und Universum beten, ist Aufrichtigkeit und Authentizität wichtig. Mir kannst du irgendwas erzählen. Ich werde nicht immer wissen, ob es richtig ist. Er weiß es. Du kannst singen, ich liebe dich so sehr. Er weiß, ob das stimmt. Ich möchte euch gerne ein Gedicht vorlesen. Es steht im Paper auch auf Deutsch. Ich habe es nachher auch nochmal auf Deutsch auf der Folie. Aber ich wollte es unbedingt, also ich mag englische Gedichte und ich fand es einfach toll. Und da einige von euch des Englischen auch mächtig sind, dachte ich, tun wir uns das mal gemeinsam an. I knelt to pray when day was done and prayed, O Lord, bless everyone. Lift from every saddened heart the pain and let the sick be well again. And then I woke another day and carelessly went upon my way. The whole day long I did not try to wipe a tear from any eye. I did not try to share the load of any brother on the road. I did not even go to see the sick man just next door to me. Yet once again, when day was done, I prayed, Oh Lord, bless everyone. But as I prayed unto my ear, there came a voice that whispered clear, Pause, hypocrite, before you pray. Whom have you tried to bless today? God's sweetest blessings always go by hands which serve him below. And then I hid my face and cried, Forgive me, God, for I have lied. Let me but live another day, and I will live the way I pray. Als der Tag vorüber war, knietete ich nieder und betete, O Herr, segne jedermann, befreie jedes niedergeschlagene Herz vom Schmerz und lass die Kranken wieder genesen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und ging sorglos meinen Weg. Den ganzen Tag lang suchte ich nicht, auch nur einem eine Träne im Auge zu trocknen. Ich kümmerte mich nicht darum, mit einem Bruder auf der Straße die Last zu teilen. Ich ging noch nicht einmal meinen kranken Nachbarn besuchen. Und doch als der Tag erneut rum war, betete ich, O Herr, segne jedermann. Aber als ich betete, wisperte eine Stimme deutlich in mein Ohr, Halte an, du Heuchler, bevor du betest. Wen suchtest du heute zu segnen? Gottes süße Segnungen ergehen immerzu durch die Hände derer, die ihm auf Erden dienen. Und ich versteckte mein Gesicht und weinte. Vergib Gott, denn ich habe gelogen. Lass mich nur noch einen Tag leben und ich will so leben, wie ich auch bete. Sei ermuntert, bete aufrichtig. Okay, hier fehlt eine Titelfolie, egal. Sei ermuntert, nutze das Gebet für deine höchste Priorität. Nein, wo ist es? Ah ja, 10, wunderbar, der letzte Punkt. Bei mir ist keine Nummerierung, deswegen. Unsere höchste Priorität im Leben als Christen ist, Gott zu verherrlichen. Zu verherrlichen, steht jetzt noch nicht, aber könntet ihr hinschreiben auf die Linie. Das tust du, wenn du Gott um Hilfe bittest oder ihm dankst. Wenn ich einen lebendigen Gott anbete, hilf mir bitte, verherrliche ihn, weil ich ihm sage, du kannst das tun. Und wenn ich ihm danke, verherrliche ihn, indem ich sage, du hast etwas getan. Auch hierbei kannst du aus dem Wort Gottes lernen. Meine Empfehlung ist, lies sogenannte Doxologien. Das ist das theologische Wort für Worte der Verherrlichung. Wir finden in der Bibel ganz viele Doxologien. Manchmal ganz kurz, einen halben Satz lang, manchmal mehrere Verse lang. Und die meines Erachtens schönste steht in Judas 24, 25. Der Judasbrief hat nur ein Kapitel, deswegen gibt es hier keine Angabe. Aber auch die Psalmbücher jeweils enden mit einer Doxologie und dann habt ihr hier noch 1, 2, 3, 4 weitere Bibelstellen, in denen schöne Doxologien zu finden sind. Lest euch die durch und betet so. In Lukas 24, 25, ich lese jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung, heißt es, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war schon vor aller Zeit und so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Wenn ihr nichts aus der Bibel kennt oder wenn ihr den Judasbrief nicht wirklich kennt und Schwierigkeiten habt, trotz Christians guter Predigt von vor einem knappen Jahr, der spontan Ex-Amelo-Predigt, erstaunlicherweise, wenn ihr nichts über den Judasbrief wisst, aber das solltet ihr wissen. Und das sollte etwas werden, was immer mehr natürlich aus eurem Herzen kommt, dass wir so über Gott reden können und uns nicht scheuen, auch im gemeindlichen Umfeld mal so zu reden. Es muss nicht auswendig gelernt sein. Aber Gott die Ehre zu geben, die er hat, das geschieht genau durch diese Doxologien. Und das war mein letzter Tipp. Lasst uns immer vor Augen behalten, dass Gott, das Gebet keine Leistung ist. Das ist das, glaube ich, letzte Wort, was fehlt. Keine Leistung ist, sondern Ausdruck des Glaubens, den wir nach dem Willen Gottes geschenkt bekamen. Durch Christus sind wir, wer wir sind. Und wir sind geschaffen zu seiner Verherrlichung. Sein Geist bereitet alles vor, was zu dieser Verherrlichung dient. Und es verbessert auch das Ganze. Das haben wir vorhin gelesen. Dazu gehört auch unser Gebet. Deswegen lasst den Heiligen Geist wirksam werden, dass ihr zu Betern werdet. Krempelt nicht die Ärmel hoch, sondern vertraut darauf, dass der Heilige Geist euch zu Betern machen möchte. Betet dann nicht mit Kleinglauben, sondern in dem Bewusstsein, dass uns in Christus alles geschenkt ist. Jede geistliche Sache, die man sich wünschen kann, ist in Christus geschenkt. Ich würde euch gerne noch 5 entspannte Minuten gönnen mit einem Musikstück, was ich vorspielen lassen möchte. Ich kann es selbst nicht vorspielen. Es ist von jungen Christen geschrieben worden und meine Erwartung ist, dass viele das Lied beim ersten Mal nicht so richtig verstehen werden und vielleicht sogar nicht so doll finden. Das ist einmal das musikalisch, dass er vielleicht sagt, ist mein Stil oder ist nicht mein Stil. Aber das ganze Konzert, aus dem es ist ein Konzert, was man gefühlt 10-mal hören muss und am besten auch den Text vor Augen haben muss und drüber nachdenken muss. Da haben sich junge Christen richtig intelligent Mühe gegeben, etwas zu texten. Es ist nicht so ein klassisches Mitsingling, es ist kein Tralala-Lied. Ich habe euch auf euren Papers die Internetadresse angegeben, wo ihr euch das dann später vielleicht nochmal angucken wollt. Aber wenn wir nochmal ein paar Minuten in das Ganze reinhören, mal sehen, ob meine Technik mitspielt.